Auch von meiner Seite ein herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Manchmal träume ich noch. Ich träume davon, dass es keine Schreikinder gibt. Dass die Eltern schlafen können und mit ihren Kindern liebevoll umgehen. Ich träume davon, dass ich meinen Schlüssel wiederfinde. Ich habe gebetet und er ist immer noch weg. Ich träume davon, dass das Leben mit Jesus Christus so einfach ist wie so eine Fernbedienung. Einfach nur draufdrücken und es funktioniert. Nur einen Knopf drücken und der Ton ist da. Ich träume von Pfingsten, was sich auch in meinem Leben erfüllt. Ströme lebendigen Wassers, Kraft Gottes, die da ist und die hinfließt zu anderen Menschen. Davon träume ich. Und dann höre ich Geschichten von Not, von Dingen, wo Menschen nicht nur ihren Schlüssel verloren haben, sondern vielleicht ihr ganzes Leben. Und ich denke in meiner Überheblichkeit, ja, wäre ich jetzt in diesem Haus, ich würde für Rettung sorgen. Mit meiner Kompetenz, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich gelernt habe, da kann ich da helfen. Und dann höre ich Gott, wie er mir ganz liebevoll zuflüstert, du Jörg, ich brauche keine Helden. Ich komme gut ohne dich klar. Mein ja nicht, dass du die Welt retten musst. Dann wiederum sehe ich die anderen Menschen, die eben voll in dieser Not stehen, darunter leiden und trotz Gebet und Ausrichtung auf Gott den Eindruck haben, ich stehe vor einer verschlossenen Tür. Ich habe keinen Zugang dazu. Und ich höre wiederum, wie Gott sagt, egal ob du unausgeschlafen bist, ob du denkst, ich habe keine Kraft und keine Möglichkeiten, ganz egal ob du denkst, ich bin doch schon viel zu alt, ich bin zu krank, ich höre nicht mehr richtig. Gott sagt ganz einfach, ich brauche keine Helden. Meine Kraft kommt in den Schwachen voll zur Geltung. Da baue ich meine Herrlichkeit auf, da kann ich meine Liebe demonstrieren und das verstehen die Menschen. Und das ist viel einfacher anzunehmen als all die Besserwisser, Alleskönner und Dauerlächler, die es halt in den frommen Kreisen vielfach gibt. In den letzten 3 Wochen hatte ich sehr, sehr viele Begegnungen, viele Gespräche gehabt und ich habe gesammelt. Nicht nur Brotkrumen, das waren bessere Zutaten. Ideen, Inspirationen, Anregungen, Konzepte und ich habe mir das alles zusammengeschrieben und daraus so ein perfektes Dinner kreiert. Und das möchte ich euch heute präsentieren. Perfektes Dinner heißt ein komplettes Menü und es kann sein, dass du schon bei der Vorspeise oder bei dem Gruß aus der Küche schon satt bist. Dann ist das okay. Es geht also um einzelne Gedanken, die nicht aufeinander folgen, obwohl es ein Menü, eine Folge darstellt. Entspann dich. Lass dich drauf ein. Öffne dein Herz. Lass das, was wir eben als letztes Lied gesungen haben, jetzt deine Melodie sein. Ich möchte dich, Gott, erkennen in dem, was ich jetzt höre. Beginnen wir mit dem Gruß aus der Küche. Der Traum vom Siegen. Einmal selbst ganz groß herauskommen. Als Erster gewählt zu werden, wenn es um eine Mannschaftswahl geht. Und nicht der Letzte zu sein. Die christliche Variante, eben tatsächlich so ein Held Gottes zu sein. Und das, was die Bibel an Verheißung präsentiert, nicht nur selber erleben, und nicht nur davon lesen können oder davon Zeuge zu werden, wie andere davon berichten, sondern selber ganz aktiv dabei zu sein. Und wenn ich dann bete, dass Wirkung und Wirklichkeit Gottes dadurch freigesetzt wird. Der Traum vom Siegen. Bei mir geht der Traum noch ein bisschen weiter. Maßgeblich der Durchführende sein, also der Hauptakteur. Und damit ein Stück weit der vielleicht Unverzichtbare? Ich weiß, sowas sagen wir nicht. weil wir dann denken, ich bin wieder zu stolz. Aber haben wir nicht etwas von Sehnsucht gesungen? Von Gottes Begegnung? Also ich habe diesen heimlichen Wunsch, diese Sehnsucht in mir und dann setze ich mich zielgerichtet, motiviert in Bewegung. Ich bete, voller Hoffnung und Glauben gehe ich nach vorne und dann erlebe ich es, dass Gott mir nüchtern etwas aufs Brot schmiert. Ich brauche keine Helden, Jörg. Und wenn du meinst, du müsstest der Hauptakteur sein, könnte es sein, dass ich nicht mehr bei dir bin. Aus dem Propheten Jesaja habe ich diese Stelle gefunden, Kapitel 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält. Ewig Vater, Friedefürst. Die Rolle des Helden ist vergeben. Der Job der Rettung ist erledigt. Das ist eine enorme Befreiung. Keiner von uns muss mehr die Welt irgendeines anderen retten. Dieser Job hat Jesus Christus erledigt. Er ist der Gottesheld. Und ich finde, er hat seinen Job ziemlich gut gemacht. Das hat er gut hinbekommen, die Welt zu retten. Wir haben es in den Liedern zum Ausdruck gebracht. Zwischen Himmel und Erde steht ein Kreuz. Und in diesem Zentrum begegnet uns das Heil und die Freisetzung und die Vergebung Gottes, sodass Zugang, freier Zugang zu ihm möglich ist. Bei diesem Gruß aus der Küche bleibt mir also nur übrig zu sagen, danke Jesus. Danke, dass du alles getragen hast. Ich muss mir nichts mehr schultern. Und da, wo ich nichts mehr schultern muss, werde ich auch keine Rückenschmerzen mehr haben. Und auch keine Verkrampfung mehr im Nackenbereich. Weil Gott Heilung schenken wird. Und ich werde es erleben, was es heißt, loszulassen und Gott die Rettung zu übergeben. Das ist also der Gruß aus der Küche, ein Appetitanreger. Dafür ist er gedacht, ein Freudenauslöser zu sagen, jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Und als nächstes kommt der Salat. Wir hatten diese Geschichte von dem Schreikind gehört. Ich möchte das mal als ein Beispiel nehmen. Also es geht um Eltern. Eltern, die die Aufgabe, Verantwortung haben, in unserer heutigen Zeit ein Kind oder mehrere Kinder zu erziehen oder mit der Last als Paar zu leben, keine Kinder zu bekommen. Das Geheimnis von Eltern, so habe ich es mir hier aufgeschrieben, besteht darin, dass sie in ihrem Kind immer viel, viel mehr sehen als alle anderen. Ihr Kind ist doch, und das ist gar keine Frage, sowieso das schönste und liebenswerteste Kind auf der ganzen Welt. Kaum streckt das Kind seinen rechten Fuß so ein bisschen aus, höre ich doch den Vater gleich sagen, das wird mal ein Fußballstar. Und wenn dann die linke Hand nach oben geht, höre ich die Mama rufen, das wird mal ein Lobpreisleiter. Da sage mir mal jemand, es gäbe keine Propheten mehr im Land. Jede Mutter, jeder Vater ist in seinem Haus ein Prophet, weil er in seinem Kind viel, viel mehr sieht als alle anderen auf der Welt. Und dann begegnen sie ihrem Kind mit Wertschätzung, Ermutigung und Liebe und Lob. Das ist gut so. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel an Wertschätzung unseren Kindern vermitteln. Wir können sie nämlich dadurch tatsächlich überheblich machen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir sogenannte Narzissten produzieren. Ich nenne das mal so ganz technisch. Das heißt also, Kinder, denen wir etwas vermitteln, dass sie der Mittelpunkt des Lebens sind. Das heißt, wir machen sie zu Gott. Dann haben sie ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Und ich habe den Eindruck, dass gerade religiös hochmotivierte Eltern hier besonders anfällig sind. Ein zu starker Ehrgeiz. Und deswegen möchte ich uns, ich bin ja selber auch Vater, als Eltern zwei Gedanken mit auf den Weg gehen. Das ist jetzt der Salat. Es sind zwei Gegensätze, die sich aber miteinander verzahnen sollen. Das eine, das haben wir schon gehört, Gott braucht keine Helden, also mache auch deine Kinder nicht zu Helden. Das ist das eine. Das andere ist, ich merke ja selber, wie ich permanent überfordert bin, manchmal nicht weiter weiß oder mir die Weisheit fehlt. Und da höre ich etwas, was Gott mir schenkt. Er schenkt mir durch seinen Geist Lebensdisziplin. Und zu dieser Disziplin gehört unter anderem, dass ich mit dem Lob und der Anerkennung nicht übertreiben werde und auf der anderen Seite auch den Mut habe, Grenzen zu setzen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Ängstlichkeit, die sich daran orientiert, an einem Defizit, das ich selbst in meinem Leben wahrnehme. Die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst, es nicht zu schaffen, die Angst zu versagen, die Angst, etwas Falsches zu vermitteln. Wir haben nicht solch einen Geist der Ängstlichkeit bekommen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Zu dieser Selbstbeherrschung gehört eine große Portion an Ehrlichkeit, dass ich mich selbst nicht betrüge, aber auch gleichzeitig auch der Zurückhaltung. Ich werde mein Kind also nicht über den Klee hinaus loben. Ein Beispiel, was ich darunter meine, hat nichts mit euch zu tun. Nur ein ausgedachtes Beispiel. Da ist das kleine Kind und hat so eine schöne, kostbare chinesische Porzellantasse in der Hand. Und ich sehe schon die Eltern, die zu ihrem kleinen Sohnemann oder Tochter sagen, nein. Und was macht das Kind jetzt erst recht? Guckt noch hin und patsch, lässt es die Tasse fallen. Zerspringt in 1000 Teile. Und nun gibt es tatsächlich Eltern, die dann hingehen und sagen, das hast du aber gut gemacht, klasse, wunderbar. Hier hast du noch die zweite Tasse. Ich übertreibe. Aber ich denke, ihr versteht das Prinzip, was dahinter steht. Wir loben manchmal unsere Kinder für etwas, was sie falsch gemacht haben, weil wir nicht die Traute haben, zu sagen, das war verkehrt. Das darfst du nicht. Gott hat uns aber nun mal auch so einen Geist der Selbstdisziplin gegeben, der diesen Mut hat. Auch diesen Mut, dass wir unsere Kinder nicht dahingehend missbrauchen, dass sie unsere Träume verwirklichen müssen. Und deswegen melde ich mein Kind halt beim Gymnasium an, obwohl es nur eine Realschulempfehlung hat. Und dieses nur für mich vernichtend ist. Defizite in meinem Leben übertragen wir sehr schnell auf unsere Kinder. Der Geist der Selbstdisziplin setzt mich frei, dass ich mich selber begrenzen kann und mir einen Stopp sagen kann, Stopp, ich will meine Kinder nicht manipulieren. Sie müssen nicht meine Welt retten, Erinnerung, Gruß aus der Küche, dieser Job ist vergeben. Dafür sind auch nicht meine Kinder zuständig. Und dann werde ich so frei und liebe sie in der Kraft Gottes, mit der Liebe Gottes und auch der nötigen Abgrenzung und Selbstdisziplin. Der Gruß aus der Küche hat uns Appetit gemacht. Der Salat, naja, vielleicht denkt manch einer, da hätte ich jetzt auch drauf verzichten können. Aber es geht ja weiter im Menü. Es kommt der Zwischengang. Ihr merkt jetzt, ich habe jetzt etwas genommen, was ich sehr gerne esse. Ingwer-Kürbis-Cremesuppe mit Riesengarnelen. Also ich habe es wieder einmal gehört in diesen letzten 3 Wochen. Angesichts der Probleme dieser Welt und die Flut der schlechten Nachrichten wird ja tagtäglich größer. Ob es jetzt Nepal ist, ob es Ukraine ist oder sonst etwas. Dass tatsächlich viele mir sagen, du Jörg, es ist doch unverantwortlich, Kinder in die Welt zu setzen. Das darf man doch gar nicht mehr machen. Wir können ihnen doch überhaupt keine Perspektive und Hoffnung mehr vermitteln. Und außerdem, so könnte jetzt noch die christliche Variante sein, ist die Erde doch schon voll mit Menschen, also haben wir den Auftrag Gottes erfüllt, die Erde erledigt. Wir leben doch in einer Leistungsgesellschaft, wo beide Eltern arbeiten müssen. Und das bedeutet doch, wenn ich jetzt ein Kind habe, wird es schon in den frühesten Monaten, beginnt ab einem halben Jahr, fremd erzogen. Beispiel Kinderhort. Aber ich muss arbeiten, weil ich sonst die Miete nicht bezahlen kann oder unseren Lebensstandard nicht bekommen kann. Und wenn überhaupt ein Kind, dann wird es als ein Luxusgegenstand gesehen, dass ich dann mit 40 endlich sage, jetzt bin ich soweit. Solche Gespräche machen mich immer sehr traurig, weil es ein Nein zu neuem Leben bedeutet. Und Gott sagt ein Ja zu jedem Leben. Aber ich verstehe es, denn kaum sind die Kinder da, beginnt genau diese Art von Überforderung. Beide sind berufstätig und nun sollen sie ihre Kinder lieben mit der Kraft Gottes, mit der Liebe Gottes. Sie sollen in Abgrenzung und Selbstdisziplin leben und das bedeutet ja beim Essen, Spielen, Hausaufgaben machen, immer wieder eingreifen, vermitteln, Grenzen setzen, Dinge erlauben, die Balance finden zwischen Lob und Grenze. Wow! Also liebe Leute, da vergeht einem doch der Appetit. Dann möchte man doch nicht mehr weiter essen. Aber genau an dieser Stelle kommt nun die Kürbiscremesuppe. Eine Verheißung Gottes aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Lebens, des geistlichen Segens, an den wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Fülle des Segens und bekommen haben, also nicht bekommen werden. Das nenne ich mal eine gute Suppe. Anteil an den himmlischen Segen, freier Zugang. Wir sind gesegnet, überreich, überwältigend. Im Himmel gibt es alles, was du zu deinem Leben brauchst. Und zwar so viel und so klasse, dass es eine größere Qualität und Kompetenz für dein Leben nicht zu finden ist. Und nun kommt Jesus und sagt, komm, wir gehen jetzt mal in den Himmel und du darfst dir einfach das nehmen, was du haben möchtest. Bedien dich, ich habe alles bezahlt. Du musst also nicht mehr länger entmutigt und hoffnungslos deine eigene Suppe auslöffeln, sondern du darfst dich hier bedienen. Und du erhältst ein Leben aus der Kraft Gottes. Du erhältst die Liebe Gottes in einer überfließenden Art und Weise. Du erhältst Selbstdisziplin und dein Leben gelingt, ohne dass du dich dabei aufreibst, wenn du dich an diesem Segen bedienst. Du bist erlöst, du bist errettet, du bist gesegnet. Gott liebt es, deine Gebete zu beantworten. Er lässt dich nicht allein. Er ist bei dir. Er hat eine Freude daran, sein eigenes Leben mit dir permanent zu teilen. Und jetzt kommen so Sätze, die wir vielleicht schon mal öfters gehört haben, die tiefe geistliche Realität darstellen, also Wahrheit, die aber unfassbar klingen. Alles, was zu Jesus gehört, ist dein. Alles, was Jesus kann, kannst du. Natürlich gilt auch der Umkehrsatz, alles, was Jesus nicht kann und was er nicht will, kannst du nicht und willst du auch nicht mehr. Deswegen hat Jesus gesagt, da wo ich bin, da wird mein Diener sein. Aber da wo mein Diener ist, da werde ich ihn nicht mehr Diener nennen. Ich werde ihn Freund nennen und dann werde ich ihn groß machen, ich werde ihn verherrlichen und alles, worum er bittet, werde ich ihm geben. Ich merke, wenn ich diese Sätze sage, dass die strahlenden Gesichter fast erfroren sind.
Kaum einer sagt, klasse, ich höre kein Halleluja, ich höre kein Danke, Jesus. Das hat natürlich auch seinen Grund. Denn das kommt uns doch vor wie jenseits von Gut und Böse. Das hat doch jetzt nichts mit unserem Leben zu tun, oder doch? Ich glaube, dass sehr viele Menschen einfach keine Ingwer-Creme-Suppe mit Riesengarnele mögen. Sie begnügen sich mit Schmalzbroten, Knäckebrot und Reiswaffeln. Wir wissen so viel von Gott. Aber Gott ist in unserem Leben nicht immer ein Tischlein deck dich. Das entspricht nicht unseren Lebenserfahrungen. Und deswegen denken wir sogar manchmal, er ist, um in der Märchensprache zu bleiben, ein Knüppel aus dem Sack. Weil mir mal wieder was nicht gelingt, kriege ich einen drüber gehauen. Aber das stimmt nicht. Sondern meine Beobachtung ist es, wir erleben diese Realität so wenig, weil wir uns innerlich verweigern, geistlich zu wachsen. Und die Folge ist, dass wir unmündig bleiben. Und das erinnert mich an diesen Film, der gerade in den letzten Wochen nochmal geehrt worden ist, die Blechtrommel von Günter Grass. Dieser Junge, der sich verweigert, erwachsen zu werden. Und das ist für mich ein prophetisches Bild für viele Christen. Sie weigern sich, in Christus erwachsen zu werden, in Christus die Identität zu finden, dass ich mit Paulus sagen kann, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und weil wir das nicht wollen, weil wir nicht bereit sind, diesen Preis, diese Hingabe, dieses Loslassen zu praktizieren, bleiben wir klein, bleiben wir unmündig. Mit dem Ergebnis, wir bleiben erdbehaftet, erdverbunden und erleben nichts Himmlisches. Ab und zu mal, weil Gottes Gnade aufleuchtet, kommt etwas punktuell hinein, aber nicht dauerhaft. Es wird Zeit, dass wir unbedingt zum Hauptgang kommen. Also wir hatten den Gruß aus der Küche, Gott hat alles erledigt. Das dürfen wir nicht vergessen. Jesus ist der Held Gottes. Es folgte der Salat. Gott schenkt uns Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Die Suppe, der Zwischengang, all die Fülle ist bei Gott und wir haben einen freien Zugang dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Rindersteak mit Zwiebeln an einer feinen Rotweinsoße. Und dazu bewegen wir uns jetzt in den Galaterbrief hinein. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin, schreibt dort Paulus. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Hier taucht dieser Begriff der Unmündigkeit auf. Solange du unmündig bist, unterscheidet dich nichts von einem Sklaven. Dann nützt es auch nichts, dass du sagst, ich bin ein Kind Gottes. Weil dein ganzes Leben wird sein wie ein Sklave. Du musst erwachsen werden. Stell dir einmal vor, wieder nur ein Beispiel. Du hast es jetzt kennengelernt in vielen Gesprächen, es macht Sinn, an die Zukunft zu denken. Und wenn wir über die Zukunft nachdenken, ich gucke so nach Oskar Krein rüber, macht es auch Sinn, entsprechende Vorsorgen für die Zukunft zu treffen. Und das betrifft manchmal mein körperliches Wohlbefinden, dass ich dafür Sorge treffe, was soll denn mit mir mal passieren, wenn ich selber nicht mehr frei entscheiden kann. Aber es macht auch Sinn, ein Testament zu schreiben. Und nun stell dir vor, da ist dein zweijähriges, dreijähriges Kind, und du sagst dir jetzt mit deiner Frau zusammen, ich vermache jetzt alles meinem Kind. Universalerbe. Und wie es passiert ist, weißt du nicht mehr, aber du bist inzwischen Millionär geworden. Also es fehlt dir an nichts. Und alles bekommt dieses Kind. Und leider passiert es, dass du irgendwie verunglückst und du stirbst. Und nun ist dein Kind 3 Jahre alt, ist Erbe testamentlich. Klar, aber es bekommt das Erbe nicht ausgezahlt. Warum nicht? Weil es unmündig ist. Und es wird ein Vormund hingesetzt. Einer, der verwaltet, bis dieses Kind 18 Jahre alt ist, und dann bekommt es das ganze Erbe ausbezahlt und überreicht. So lange ist der Vormund tätig. Und genau das schreibt jetzt Paulus weiter in den nächsten Versen. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genau so war es auch bei uns. Vergangenheit. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Wenn du verweigerst, mündig zu werden, bleibst du verhaftet an deinem alten Leben und kannst nur mit diesen Kompetenzen und mit diesen Qualitäten leben. Kein Wunder, dass Christsein oft so anstrengend ist, weil wir nicht aus der Fülle leben dessen, was Gott zugesagt hat. Ich spreche hier, und das meint der Apostel Paulus hier, von einer Identität, die wir in Christus gefunden haben. Wo ich, wie wir es in dem einen Lied gesungen haben, wo ich verwurzelt bin in der Liebe Gottes und das mein Sein ausmacht. Wo das nicht der Fall ist, werde ich wahrscheinlich immer stärker in mein Image investieren, also in meine äußere Fassade, die einen Geschmack von Religiosität dann hat, aber nicht in die göttliche Substanz. Ich werde zufrieden sein, wenn Menschen mir mit Beifall begegnen. Aber ich bin da durchaus bereit zu, meine Identität, die ich in Christus habe, zu verraten, zu verlieren oder sie zu verbiegen. Oder aber ich lebe nur noch für meinen Partner, nur noch für meine Kinder, nur noch für die Gemeinde. Und sie sollen mir die Identität geben. Und was bin ich dann sauer, wenn man mir meinen Dienst wegnimmt? Ich formuliere das so und ich denke dann auch so. Warum? Weil dann der Dienst zum Gott geworden ist und mir die Identität stiftet, die ich eigentlich in Christus haben soll. Ich entdecke, dass wir in einer Zeit leben, wo wir es verlernt haben, unsere Identität tatsächlich in Christus zu haben, tatsächlich in seiner Liebe tief verankert zu sein und dass das die Quelle ist, die hingeht zu anderen Menschen. Ja, wer unmündig ist, isst Reisapfel, isst jeden Tag Pommes mit Mayo, Trockenbrot. Wer allerdings erwachsen wird im Glauben, der entwickelt ein eigenes inneres Leben, aus dem ganz viele andere Menschen gesegnet werden. Da kommt dieser Fluss, wir gehen auf Pfingsten zu, da kommt dieser Strom des Heiligen Geistes, der nur dafür da ist, andere Menschen zu segnen. Wisst ihr, Gott braucht uns nicht, wir brauchen Gott. Und das jeden Tag mehr. Gott sucht keine Helden. Er sucht diese Art von Vertrauen, das bereit ist, loszulassen und ihn machen zu lassen. Und es geht gar nicht so sehr um die Frage, was du kannst. Es geht allein um die Frage, was Gott kann. Durch dich für andere. Kein Wunder, dass Paulus auch einmal sagt zu den Korinthern, Gott hat doch nicht die Großen, die Reichen, die Einflussreichen, die Weisen ausgesucht. Ganz das Gegenteil. Erinnern wir uns an den Clip. Wen hat Gott schon alles zu einem Helden gemacht? Die Voraussetzungen waren grottenschlecht bei fast allen. Auch bei mir. Auch bei dir gibt es so viel Defizit, so viel Verbogenes. Aber Gott sagt, lass mich doch. Trau mir das zu. Habe deine Identität in mir selber. Nichts bereitet Gott mehr Freude, als uns zu beschenken, uns zu erlösen, uns freizusetzen, uns stark zu machen, uns mit seiner Liebe zu erfüllen. Das ist die Hauptspeise. Dann ist der Held Gottes in mir und deswegen werde ich zu einem Held. Ich muss mir dann nichts mehr beweisen, niemandem gegenüber und vor allen Dingen auch mir selber nicht mehr gegenüber, weil dann bin ich frei. Wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Und weil bei Gott die Fülle des Lebens ist, bietet er uns auch noch einen Nachtisch an. Schokoladentörtchen mit flüssigem Innenkern, gepaart an Vanilleeis mit Erdbeeren. Heute ist Plus-Gottesdienst, habe ich gehört. Ihr wisst, was es gibt, oder? Diesen Vers habe ich, der klingt bei weitem nicht so schmackhaft, aber er bringt es zur Geltung. Johannes 15, Vers 5. Ich, sagt Jesus, bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Unsere Verantwortung ist, in Jesus zu bleiben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied zu dem, was wir oft vermitteln. Wir sollen nicht für Jesus leben, sondern in ihm sein. Das ist ein Unterschied. Ich muss Jesus nicht lieben, weil er so alleine ist. Und er hat meine Liebe nicht nötig. Ich soll einfach nur bei ihm sein. Und dann wird Jesus Christus bei mir sein. Und wir sind dann wie eine Partnerschaft und wir gestalten unser Leben miteinander. Und er wird uns groß machen. Und er wird uns alles erfüllen, weil ihm das große Freude bereitet. Dann schenkt er uns tatsächlich die Kraft, die Liebe und die Selbstbeherrschung. Und dann genießen wir dieses himmlische Menü und sagen nicht, ich bin jetzt schon satt nur vom Zuhören. Das reicht, mehr will ich nicht. Mit Christus verbunden sein meint, ich brauche eine Verbindlichkeit in dieser Beziehung zu Gott. Ohne Jesus ist nichts erhältlich, was bleibenden Wert hätte. Ich kann viel ohne Jesus machen. Aber es hat keinen bleibenden Wert. Jesus sagt, ich bin es. Und wenn du einfach mit mir zusammenlebst, deinen Alltag mit mir gestaltest, dann wirst du etwas erleben. Und ich werde dich groß machen. Dann werden wir also nicht nur uns satt essen und uns gegenseitig einen guten Appetit wünschen, sondern wir werden alles dran setzen, dass immer mehr Menschen diese fantastischen Möglichkeiten für sich persönlich erkennen werden. Wir werden auch nichts mehr erbeten um unser Selbstwillen, weil wir da sind, wo Jesus ist. Und Jesus ist da, wir hatten es anfangs gehört, wo die Armut ist, wo Menschen in großer Not sind. Und weil wir mit Jesus dann bei diesen Menschen sind, werden wir nur noch etwas erbeten für diese Menschen und uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich bin jetzt bei diesen Menschen. Und wenn du mich jetzt gebrauchen möchtest, ich stehe dir zur Verfügung, dann gib mir das, was dieser Mensch jetzt braucht. Ich möchte für ihn ein Segen sein. Unser Glaube, so habe ich es für mich festgestellt, und ich sage das mal hier ganz ehrlich, auch als Pastor, indem man Berufschrist ist und permanent fromme Gedanken produzieren muss, ist es gar nicht so einfach, in Jesus zu bleiben. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist sogar schwerer. Unser Glaube leidet daran, wenn er nicht Hände und Füße bekommt. Gute Ernährung, das wissen wir alle, ohne konkrete Taten, ohne Bewegung, macht fett und lahm. Und wir leben in einer Gesellschaft vieler übergewichtiger Menschen. Und dann macht uns das sogar krank. Wer sich aber am Himmel bedient und dann nicht bereit ist, diesen Himmel weiter zu verschenken, der wird auf kurz oder lang wieder bei seiner Suppe landen und sich nur komisch fragen, warum erlebe ich das nicht? Ich möchte uns heute miteinander Mut machen, dass wir Gott beim Wort nehmen. Wir sind gesegnet. Wir haben Anteil am Segen Abrahams, Galaterbrief. Wir sind gesegnet mit der ganzen Fülle des geistlichen Segens, Epheserbrief. Wir haben einen freien Zugang dazu bekommen, Hebräerbrief, auch wieder Epheserbrief. Also diese Aussagen wiederholen sich im Neuen Testament permanent. Und nun dürfen wir uns bedienen. Gott braucht keine Helden. Aber er will dich zum Held machen. Er möchte in dir groß herauskommen und dazu musst du nur das eine tun, was wir in den Liedern zum Ausdruck gebracht haben, zu sagen, ich möchte in dir verwurzelt sein. Wir haben den Gruß aus der Küche erhalten, Jesus ist der Held. Dann sind wir beim Salat gewesen als Vorspeise. Er schenkt uns Kraft, Liebe und auch die Möglichkeit, uns selbst zu disziplinieren. Also mich selber mal einen Stopp zu setzen, aber auch andere etwas mal zu begrenzen. Und nur das Lob und an Wertschätzung weiterzugeben, was auch gut für den Menschen ist. Wir waren mal ein Zwischengang, wir haben die Fülle des Lebens und einen freien Zugang dazu. Wir dürfen uns am Himmel bedienen. Der Hauptgang, wir brauchen Mündigkeit. Erwachsen werden im Glauben. Die Identität in Jesus Christus zu haben, sodass ich von Herzen sagen kann, ohne zu lügen, nicht mehr lebt der Jörg Lühling. Der steht zwar jetzt vor euch, aber im Grunde genommen ist es Jesus Christus. Und dann haben wir die Nachspeise, die uns auch dann gut schmeckt. Mit Jesus, nicht für ihn, nicht arbeiten, nicht dauernd dienen, sondern einfach bei ihm sein. Daraus entspringt Segen, daraus entsteht Dienst für andere. Aber ich denke, ihr versteht den Unterschied, was am Anfang steht. Ich wünsche uns miteinander, dass wir hier mehr und mehr Durchbrüche erhalten. Und ich glaube, das macht uns gesund. So gesund, dass andere Menschen uns fragen werden über die Hoffnung, über die Lebendigkeit, über die Liebe, die wir gar nicht erkennen, aber die diese Menschen durch uns erfahren. Amen.